Vielen Dank, Arthur. Du hast das schön beschrieben, auf den Punkt gebracht. Wir werden da angegriffen. Und da ist die Bibel, Gottes heiliges Wort, sehr klar. Sie spricht davon, es ist nicht nur Gott und der Heilige Geist, der in unserem Leben am Wirken ist. Es gibt auch diesen anderen, den Widersacher, der in unser Leben hineinwirken möchte und angreifen möchte. Und er greift uns da an, nicht da, wo wir stark sind und wie Arthur, wie du das gesagt hast, wo wir unsere geistlichen Ressourcen haben, wo wir gelernt haben, wo wir auch aus der Beziehung mit Gott stärker geworden sind. Er sucht, er streift um unser Leben und er schaut, wo sind unsere Schwachstellen. Und da dockt er dann an. Und in 1. Petrus beschreibt Petrus das so, er gebraucht dieses Bildes vom Widersacher als ein brüllender Löwe. Ein brüllender Löwe, der umhergeht und uns verschlingen möchte. Und das ist eigentlich das Bild, das auch über den Widersacher, über den Teufel steht. Er möchte, wenn er andockt, jemand hat mal gesagt, dass wenn der Teufel uns seine Pfeile anlegt, um sie auf uns abzuschießen, dann zielt er auf unsere Gedanken und Gefühle. Und sein Ziel ist immer, die Beziehung, die wir zu Jesus haben, zu verdunkeln und kaputt zu machen und die Beziehung zu unseren Geschwistern. Das ist immer sein Ziel. Ihm geht es nicht so sehr um die Tat selber. Es geht immer darum, Dinge kaputt zu machen, Beziehung kaputt zu machen. Beziehung zu Jesus, Beziehung zu unseren Geschwistern. Und vielleicht bist du auch vertraut mit dem Bild, das Jesus gebraucht hat, als er beschreiben wollte, aus welchem Stoff die Beziehung zwischen ihm und uns gestrickt ist. Er sagt in Johannes 14, 3 und 4, er sagt, hey, stell dir einen Weinstock vor. Dieser Weinstock, die Rebe, die am Weinstock hängt, die wächst nicht aus sich selber heraus. Die kann nur in der Verbindung mit dem Weinstock wachsen. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und dann bringt er dieses Bild des Weinstocks. Ich bin der Weinstock. Nicht du bist der Weinstock, nicht ich. Jesus ist der Weinstock. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ich spreche heute mal ganz konkret diejenigen an, die wirklich ihr Leben bei Jesus festgemacht haben, die mit Jesus gehen, Jüngerinnen und Jünger von Jesus, die ihm nachfolgen. Und schau mal, das gilt auch für unser Leben, so wie die Rebe, die am Weinstock hängt, auch negativen äußeren Umständen ausgesetzt ist. Das kann mal zu viel Regen sein, das können Unwetterbedingungen sein, Hagel, Hitze, Trockenheit, Schädlinge. So ist auch unser Leben, unsere Beziehung zu Jesus, unsere innere Verbundenheit mit Jesus, unser Glaube, der Frucht bringen soll, der Frucht bringt, er ist äußeren Umständen, Angriffen ausgesetzt. Und es ist wichtig, dass wir dieses Bild, dass wir das auch nicht vergessen sollten. Aber zum Glück und Gott sei Dank gibt es den Weingärtner. Und dieser Weingärtner, dessen Herzensanliegen ist es, diese Rebe zu beschützen, sie zu bewahren. Er steht nicht einfach nur tatenlos dabei, wenn seine Reben äußeren negativen Umständen, Einflüssen ausgesetzt sind. Nein, dann wird er aktiv. Und das ist das Wunderbare, dass da, wo wir Angriffen ausgesetzt sind, steht der Weingärtner, unser Weingärtner Jesus da, um hineinzuwirken. Hineinzuwirken in die Umstände und in unser Leben hinein. Und wenn Jesus das macht, dann wirkt er, dann gebraucht er verschiedene Bedingungen, Instrumente. Und diese Begebenheit, die Arthur erwähnt hat, um die es heute gehen soll, die hilft uns zu verstehen, nach welchem Muster Jesus in unser Leben hineinwirken möchte. Und dieses Muster, diese Begebenheit, um die es geht, in 1. Samuel 24, diese Geschichte, um die es geht, die ist eigentlich voller Dramatik, voller Poesie. Also ich bin jemand, der sich gut in Geschichten verlieren kann, die Geschichte von David und Abigail. Diese Geschichte, man könnte ganze Romane schreiben über diese Begebenheit, Filme darüber drehen, weil da so viel drinsteckt. Vielleicht ist sie in Teilen sogar verstörend und erschreckt einen, aber sie ist auch voller Romantik. Diese Geschichte, diese Begebenheit um David und Abigail zeigt uns ein Muster, nach dem Gott wirkt, nach dem Gott auch in unser Leben hineinwirkt. Und da ist David mit der gewaltigen Zusage, die Gott ihm gemacht hat, der ihm gesagt hat: David, du wirst eines Tages König von Israel werden. Und dann geht bei David alles schief. Es geht alles schief und David muss sich in der Wüste verstecken. Und das ist kein gutes Leben, das er da führt, nicht das Leben eines Königs. Es ist ein Leben voller Entbehrung und Armut. Er versteckt sich in Höhlen, er ist in ständiger Flucht vor seinem Widersacher, vor Saul, der ihm das Leben nehmen möchte. Und in dieser Begebenheit, in dieser Situation, findet er sich in einer Gegend wieder, in der ein reicher Mann seine riesengroßen Schafherden weiden lässt. Und als Mensch, der David ist, ein Ehrenmann, der Gott liebt, der ihm gefallen möchte, macht er das, was ihm vor die Füße gelegt wird. Er beschützt, wo er kann, den Besitz dieses Mannes Nabals. Es ist für David eine Ehrensache, es gehört mit dazu. Er hätte es auch anders machen können, aber es kommt zu dieser Gelegenheit und wir lesen dann, er kommt auch bei den Hirten dieser Herde sehr gut an. Dieser Schutz, den sie den Männern dieses Mannes Nabals gewähren. Und dann kommt diese Jahreszeit, in der die Schafe geschoren werden. Und es scheint eine sehr fröhliche Zeit gewesen zu sein. Es wird viel gefeiert. Und in seiner materiellen Not, aus seiner Not heraus, macht David etwas, das eigentlich absolut logisch wirkt. Er schickt Boten, Männer von ihm zu diesem Mann Nabal und er bittet ihn darum, ihn an seiner Großzügigkeit Anteil nehmen zu lassen. Und dann lesen wir in Vers 6 und 8, wie er zu seinen Männern spricht: Zieht hinauf nach Karmel, geht zu Nabal und begrüßt ihn in meinem Namen. Dann richtet ihm von mir aus: Ich wünsche dir Glück das ganze Jahr. Ich lese aus der Basisbibel. Ich wünsche dir Glück das ganze Jahr. Es soll dir und deiner Familie gut gehen und auch deinem ganzen Besitz. Ich habe gehört, dass du deine Schafe scheren lässt. Da möchte ich dich daran erinnern, dass deine Hirten sich bei uns aufgehalten haben. Und wir haben ihnen nichts zuleide getan. Wir haben ihnen nichts zuleide getan. Kein einziges Schaf ist ihnen weggekommen, solange sie beim Dorf Karmel gewesen sind. Frag nur deine Leute, die werden dir das bestätigen. So bitte ich dich jetzt für meine Männer, dass du dich ihnen gegenüber großzügig zeigst. Wir sind ja an einem Festtag zu dir gekommen. Gib also deinem Sohn David und seinen Männern, was du gerade zur Hand hast. Gib also deinem Sohn David und seinen Männern, was du gerade zur Hand hast. Und im Prinzip lässt David diesem Mann Nabal übermitteln: Hey, Nabal, schau bitte über deinen Tellerrand. Die Tatsache, dass du jetzt dein Reichtum so entfalten lassen kannst, deine Schafe scheren kannst, hat vor allem auch damit zu tun, dass wir sie beschützt haben. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, das war keine Selbstverständlichkeit in der Zeit, in der David gelebt hat, wo es ständig auch äußere Gefahren gab, wo man nicht mal schnell die Polizei rufen konnte. Und David beschützt wirklich diese Herden dieses Mannes und bittet ihn jetzt um Hilfe, um Gefallen. Aber auch da, diese ganze Sache geht jetzt schief. Vers 9 und 11. Die Männer Davids gingen also los und redeten im Namen Davids mit Nabal. Sie richteten ihm alles genauso aus, wie David es ihnen aufgetragen hatte. Dann warteten sie ruhig ab. Nabal aber gab Davids Männern folgende Antwort: David, wer ist denn das? Wer ist schon der Sohn Isais? Also Nabal wusste ganz genau, wer David war. David, wer ist das? Wer ist schon der Sohn Isais, was sich doch heute so alles herumtreibt? Jede Menge Sklaven, die ihrem Herrn da weggelaufen sind. Ja, ich habe Brot, Wein und Schlachtfleisch. Aber das bekommen die, die meine Schafe scheren. Auf keinen Fall werde ich davon etwas abgeben. Schon gar nicht Leuten, von denen ich nicht mal weiß, woher sie kommen. Und an der Stelle ist es vielleicht wichtig zu verstehen, dass David nicht einfach irgend so ein, vielleicht kennt ihr dieses Bild aus der Jungscha oder aus Kinder, manchmal das verleitet hat, zu David so darzustellen, wie so ein Räuberhauptmann, der da irgendwie mit einer Handvoll Männer irgendwo lebt und es sich versteckt. Er war kein Räuberhauptmann, David war ein bekannter Nationalheld. Jeder kannte ihn. Er war der Oberkommandierende der Armee gewesen, er hat das Heer Israels angeführt und die Menschen kannten die Prophetie, die über sein Leben ausgesprochen war. Und Nabal wusste das auch. Und überall da, wo er war, war auch klar, war David bekannt. Man wusste, wer er war. Und deshalb ist es, David, ist es eine besondere Art von Demütigung, von Beleidigung, die David hier durch Nabal erfährt. Und es bleibt nicht folgenlos. Die Männer kehren zu David zurück und informieren ihn in Vers 12 und 13. Da kehrten die Männer Davids auf der Stelle um und traten den Rückweg an. Als sie bei David ankamen, berichteten sie ihm alles. Daraufhin sagte David zu seinen Männern: Nehmt euer Schwert und hängt es euch um. Da ergriff jeder zu seinem Schwert, auch David. Dann zogen sie mit David los, 400 Mann, 200 Mann blieben zurück beim Gepäck. Wir kennen das. Wir kennen das. Wenn unser Stolz, wenn wir an einer ganz bestimmten Stelle getroffen werden, und dann sind wir ganz schnell an diesem Punkt, dass wir uns unsere Schwerter umhängen und wie David im Begriff stehen, Schuld auf uns zu laden. Vers 21 und 22, für nichts, da ist David, ich greife ein paar Verse vor, aber wir erfahren so, was in ihm vorgeht in Vers 21, während er sich seine Schwerter umlegt und sie ergreift, für nichts und wieder nichts habe ich aufgepasst. Alles, was diesem Kerl gehört. Er fängt an, vulgär zu werden in seiner Sprache und wir merken, er ist tief verletzt worden. Habe ich alles, was diesem Kerl gehört, habe ich in der Wüste beschützt. Nichts ist weggekommen von seinem Besitz. Doch statt, dass er sich dafür bei mir bedankt, hat er mich schlecht behandelt. Gott soll nun David antun, was immer er will. Ich werde keinen von Nabals Leuten am Leben lassen, die wie Hunde an die Wand pissen. Bis zum Morgen sind alle tot. Ey, so spricht jemand, der verletzt wurde. Wenn man das Sprache umstellt, wenn wir anfangen, wir merken, das hat David tief getroffen. Und David, dieser Mann, von dem es heißt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, er sagt, Gott soll mir antun, was er will. Er sagt nichts anderes, hey, selbst wenn Gott persönlich mir jetzt sagt, ich soll das nicht machen, werde ich es machen. Ich werde mich dafür rächen. Ich werde mich bei diesem Mann rächen, der mich so beleidigt hat. Und vielleicht kennst du auch diese Situation, ich kenne sie, wo ich ganz bewusst, wo ich merke, hey, egal was jetzt Gott sagen wird, was ihm wichtig ist, ich werde das machen. Und ganz oft eben in diesen Situationen, wir wissen das ganz genau, Wir wissen das ganz genau und wir würden auch wissen, was in dieser Situation das Richtige ist, aber wir machen es nicht. Wir machen es nicht, weil wir so tief verletzt worden sind. Und alles, was vielleicht aus Gottes Perspektive richtig wäre, spielt in so einer Situation keine Rolle mehr. Und das ist Davids Schwachstelle an diesem Punkt. Vielleicht hilft es uns zu verstehen, was David vorausgegangen ist, bevor es zu dieser Situation kommt. 1. Samuel 24, da wird berichtet, aus welcher Situation David gerade kommt. Und es ist eine Situation, in der David eigentlich einen großen geistlichen Sieg erringt. Vielleicht kennst du diese Begebenheit, die geht unmittelbar dieser Situation, diesem Erlebnis voraus, dass David mit Nabal hat. Und in dieser Situation ist David, der nach wie vor auf der Flucht ist und Gottes Wegführung nicht versteht, in Höhlen leben muss. Und in dieser Situation ist er auf der Flucht vor Saul und dann kommt es zu einer Situation, in der Saul David verfolgt, um ihn zu töten. Und zufällig gerät Saul, dieser Widersacher von David, in die Höhle, in der sich David gerade mit seinen Männern versteckt hält. Und in dieser Situation, in dieser Höhle, bestürmen ihn seine Männer und sagen, David, das ist jetzt der Moment, geh an diesem Moment nicht vorüber. Das ist der Moment, den Gott bereitet hat. Er hat Saul jetzt in deine Hand gegeben, damit du der nächste König wirst. Nutz die Chance, töte ihn. Und da steht David absolut darüber. Und ich stelle mir wirklich vor, was vielleicht in seinem Herzen in dieser Situation vorausgegangen ist, zu sagen, hey, ja, Gott hat es mir zugesagt. Ist das jetzt die Situation, in der ich aktiv werden soll? Und er hat da diese Männer, die ihn bestürmen, ihn das reine sehen. Tu das, mach das, um diese Situation zu... Das ist Gottes Auftrag jetzt an dich. Aber da steht David absolut darüber. Er kann das glasklar einordnen. Warum? Weil er mit seinem Herrn verbunden ist. Und er weiß, hey, das ist nicht der Gott, der Weg, auf dem sein Herr wirken wird. Das ist nicht der Weg, auf dem Gott ihm als König einen Weg ebnen wird. Und er verschont in dieser Situation Saul. Er kann da absolut darüber stehen. Er vergibt ihm, er lässt ihn weiterziehen. Und vielleicht hilft es uns auch da, uns in dieser Situation bewusst zu machen, dass jemand anders vielleicht, wenn es nicht David gewesen wäre, in der Situation, in der Saul in der Höhle erlebt, versagt hätte. Vielleicht wäre das die Schwachstelle eines anderen, aber in dieser Situation kann David darüber stehen, er verschont Saul. Und jetzt fragt man sich vielleicht auch zu Recht, also ich frage mich das, ey, was tut ihm eigentlich dieser Mann Nabal an? Das ist einfach nur eine blöde Beleidigung. Warum kann er da nicht drüber stehen? Vielleicht hilft das auch da, uns bewusst zu machen, hey, das ist Davids Schwachstelle. Er in seiner Not, der für diesen Mann aktiv war, der ihn beschützt hat, der sich für die Herden dieses Mannes abgemüht hat, obwohl er sich es viel einfacher hätte machen können. Und in dieser Situation bekommt er sowas zurück. Und das ist die persönliche Schwachstelle Davids. Und ich kann dir eins sagen, du darfst dir dieser Sache absolut bewusst sein. Auch du wirst an deinen Schwachstellen angegriffen werden. Nicht da, wo du deine Stärken hast, deine geistlichen Ressourcen. Vielleicht sind das die Schwachstellen, wo jemand anders seine Stärken hat. Oder umgekehrt, du hast deine Stärken, wo jemand anders seine Schwachstellen hat. Aber wir alle haben diese persönlichen Schwachstellen, auch wir als Gemeinde, das wissen wir. Und wir werden genau an diesen Stellen angegriffen werden. Und das ist die Schwachstelle, der persönliche Schwachpunkt von David, da wo das Eis besonders dünn ist. Und was das Wunderbare ist, ist, dass Gott in dieser Situation, in der David jetzt dabei ist, Schuld auf sich zu laden. Ich meine, hey, wenn man sich das bewusst macht, was David hier ausspricht und sagt, hey, selbst Gott, der Herr möge mir dies und das tun, selbst wenn Gott mir sagt, mach es nicht, werde ich das machen. Gott hätte jedes Recht, in dieser Situation Feuer vom Himmel fallen zu lassen und David zu vernichten. Macht er nicht. David ist sein Kind. Und in dieser Situation geht Gott mit. Und das finde ich etwas Wunderbares. In der Situation, in der seine Kinder schuldig werden, in Versuchung stehen, schuldig zu werden, geht Gott mit. Und er fängt jetzt an, im Hintergrund zu wirken. Zunächst einmal beginnt er damit, dass er einen unscheinbaren Jungen gebraucht. Wir lesen dann weiter ab Vers 14. Bei den Hirten war ein junger Mann gewesen, der hat Abigail, die Frau Nabals, benachrichtigt. Achtung, David hat Boten aus der Wüste zu uns geschickt. Die überbrachten unserem Herrn eine Grußbotschaft. In manchen Bibelübersetzungen steht, sie kamen, um uns zu segnen. Doch Nabal hat sie übel beschimpft. Vers 15. Dabei waren die Männer doch gut zu uns. Sie haben uns nichts zuleide getan. Kein einziges Schaf ist uns weggekommen. Solange wir mit ihnen herumgezogen sind, draußen auf dem freien Feld, Tag und Nacht boten sie uns Schutz, als wir die Schafe in ihrer Nähe weiden ließen. Jetzt überleg dir und sieh zu, was du tun kannst. Denn das Unheil ist wohl eine beschlossene Sache, das unserem Herrn und seinem ganzen Haus droht. Er aber ist so ein übler Mensch, dass man mit ihm darüber nicht reden kann. Jetzt fängt Gott an, in dieser weisen Frau zu wirken. Da nahm Abigail schnell 200 Brote, 2 Krüge Wein, 5 fertig zubereitete Schafe, 5 Säckchen mit geröstetem Korn, dazu 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Das alles packte sie auf die Esel, dann sagte sie zu ihren Knechten, geht schon mal voraus, ich komme gleich nach. Ihrem Mann Nabal aber sagte sie nichts davon. Abigail hatte sich auf ihren Esel gesetzt. Sie ritt auf der einen Seite des Berges hinunter, David und seine Männer kamen von der anderen Seite. Also das könnte man so richtig auch szenisch darstellen im Film. Sie reiten die einen auf der einen Seite, die anderen kommen von der anderen Seite. Und so traf sie plötzlich mit ihnen zusammen. Gott schaut nicht tatenlos zu, während seine Kinder angegriffen werden. Er ist der fürsorgliche Weingärtner, der sein Weinberg und die Rebe, die ihm gehört, die an ihm hängt, davor bewahren möchte, hier David sich von ihm zu entfernen, ihn zu beschützen vor den Angriffen des Widersachers. Und hier gebraucht er ganz praktisch einen unscheinbaren Knecht und die kluge Frau Nabals, Abigail. Als Abigail sah, dass David ihr entgegenkam, stieg sie schnell von ihrem Esel herab. Sie verneigte sich vor David bis zur Erde, warf sich mit dem Gesicht auf den Boden. Wie sie David so zu Füßen lag, sagte sie, mein Herr, es ist alles meine Schuld. Erlaube doch deiner Magd offen mit dir zu reden. Bitte hör dir an, was deine Magd zu sagen hat. Mein Herr, du darfst Nabal nicht ernst nehmen, diesen üblen Kerl, sie spricht von ihrem Mann. Darum, denn er ist so, wie er mit Namen heißt. Nabal bedeutet Dummkopf und dumm ist er. Mein Herr, du hast deine Männer zu uns geschickt. Ich aber, deine Magd, war nicht da, als sie kam. So spricht jemand, der um ihr Leben fürchtet. Also David, das war keine leere Drohung, die David hier angedroht hat. Er ist mit 400 Mann unterwegs, um seinen Plan in die Tat umzusetzen, die Männer, die zu diesem Haushalt zu gehören, zu töten. Und das weiß Abigail. Mein Herr, du hast deine Männer zu uns geschickt. Ich aber, deine Magd, war nicht da, als sie kamen. Und nun, mein Herr, erinnere dich daran, beim Leben des Herrn und bei deinem Leben. Der Herr selbst hat dich daran gehindert, dass du schwere Schuld auf dich geladen hast. Du hast nämlich kein Blut vergossen und dich nicht mit eigener Hand gerächt. Deinen Feinden aber soll es wie Nabal ergehen. Nabal wird bestimmt seine Strafe bekommen. Und alle, die meinem Herrn schaden wollen, bitte nimm jetzt dieses Geschenk an, das deine Magd ihrem Herrn mitgebracht hat. Du sollst es unter den Männern verteilen, die meinem Herrn auf Schritt und Tritt folgen. Und dann geht sie noch einen Schritt weiter. Verzeih deiner Magd ihre Offenheit. Der Herr wird dir zu deinem Königshaus verhelfen. Abigail wusste, wen sie da vor sich hat. Und sie kannte die Prophetie, die Gott als geistliche Schau auch in ihr Leben hineingelegt hat. Der Herr wird dir zu deinem Königshaus verhelfen, das Bestand hat. Dann, denn durch dich führt der Herr seine Kriege. Man wird dir dann nichts Böses vorwerfen können, dein ganzes Leben lang. Während es zu dieser Begegnung zwischen Abigail und David kommt, sehen wir, wie Gott ihr Abigail diese geistliche Sicht für das Leben und den Dienst von David gibt. Und sie spricht das über ihn aus. Und das gebraucht Gott, um David wieder an die Wahrheit und an die Realität und an seine Berufung zu erinnern. Vers 26 nochmals. Und nun, mein Herr, erinnere dich daran, beim Leben des Herrn und bei deinem Leben. Der Herr selbst hat dich daran gehindert, dass du schwere Schuld auf dich geladen hast. Du hast nämlich kein Blut vergossen und dich nicht mit eigener Hand gerecht. Ey, es hätte David verändert, wenn er diese Tat begangen hätte. Wenn er dieses Blut vergossen hätte. Auch ja, nachdem er so tödlich beleidigt worden ist. Und wenn er an dieser Stelle schuldig geworden wäre, es hätte seinen Dienst verändert, es hätte sein Königtum verändert, die Art Berufung, die Gott für ihn vorbereitet hatte. Er wäre eine andere Art von König geworden. Und er wäre an dem vorbeigegangen, was Gott für ihn bereitet hat. Und so ist das letztlich auch mit Schuld, die in unserem Leben ist. Wenn wir Schuld auf uns laden, Schuld verändert uns. Wenn der Widersacher es geschafft hat, die Beziehung zwischen uns und Jesus zu verdunkeln und zu stören und die Beziehung zu unseren Geschwistern kaputt zu machen, dann bleibt das nicht folgenlos. Und das wissen wir. Es ist nicht Gott, der uns in dieser Situation bestraft, sondern es ist eine natürliche Folge der Taten, die eine Auswirkung haben. Und das verändert uns. Und das sollte uns bewusst sein. Es verändert die Menschen um uns herum. Und es verändert irgendwo auch das, was Gott für dich, für mich und für andere vorbereitet hat, geht verloren. Und es wäre in dieser Situation verloren gegangen. Und das Wunderbare ist, Gott lässt das nicht zu. Dieses Gespräch zwischen David und Abigail geht weiter und geht nochmal einen Schritt weiter. Und Abigail erinnert David auch an etwas anderes, nämlich an seine Identität, an die Stellung, die er, David, bei Gott hat. Ab Vers 28. Verzeih deiner Magd ihre Offenheit. Der Herr wird dir zu einem Königshaus verhelfen, das Bestand hat. Denn durch dich führt der Herr seine Kriege. Man wird dir nichts Böses vorwerfen können, dein ganzes Leben lang. Und doch gibt es einen Menschen, der dich verfolgt und dich umbringen will. Sie redet hier von Saul. Trotzdem wird mein Herr, David, sein Leben nicht verlieren. Denn der Herr, dein Gott, bewahrt die Menschen, deren Namen im Beutel des Lebens verschnürt sind. Denn der Herr, dein Gott, und sie gebraucht hier ein wunderbares Bild, das David an die Identität, an die Stellung erinnert, die er in Gott hat. Denn der Herr, dein Gott, bewahrt die Menschen, deren Namen im Beutel des Lebens verschnürt sind. Dagegen wird er das Leben deiner Feinde wegschleudern wie ein Stein mit der Schleuder. Auch wird der Herr all das Gute tun, das er dir zugesagt hat. Er wird dich zum königlichen Hirten bestimmen, sodass du über Israel herrschst. Dann aber sollte mein Herr nichts bereuen müssen. Du musst dir dann nicht vorwerfen, dass du unnötig Blut vergossen hast und dich mit eigener Hand gerecht hast. Sonst könnte das für dich ein Hindernis sein und ein Stein des Anstoßes. Wenn also der Herr es gut mit dir meint, dann denk an deine Magd. Dieser Beutel des Herrn, denn der Herr, Vers 29 nochmals, denn der Herr, dein Gott, bewahrt die Menschen, deren Namen im Beutel des Lebens verschnürt sind. Dieser Beutel oder je nach Bibelübersetzung steht hier auch Bündel des Lebens. Man wusste ganz lange nicht, was mit diesem Beutel oder Bündel des Lebens wirklich gemeint ist. Es taucht, wenn ich mich nicht irre, tatsächlich nur hier in diesem Abschnitt bei Samuel und nochmal bei Jesaja auf. Nur an zwei Stellen taucht dieses Bild aus, das die Realität der Kinder Gottes beschreibt. Sie sind im Bündel des Lebendigen oder im Bündel des Lebens verschnürt. Und man wusste lange nicht, was das mit diesem Bild auf sich hat. Und bis tatsächlich die Archäologie mehr über das Leben der Hirten, die in der Zeit von David gelebt hat, herausgefunden hat. Und das ist absolut faszinierend, was dieser Bündel des Lebens ist. Und zwar in der damaligen Zeit hatten die Hirten, die in der Regel nicht lesen und schreiben konnten, haben für den Teil der Herde, die ihnen anvertraut wurde, ein Bündel gehabt, ein Beutel. Und für jedes Schaf, das zu ihrer Herde gehört hat, haben sie einen Stein in diesen Beutel getan. Wenn ein Schaf dann gestorben war, dann haben sie diesen Beutel entfernt. Und genau dieses Bild gebraucht Abigail, die eben mit dem Hirtenwesen vertraut war, um David an seine Identität zu erinnern. Und das ist etwas Wunderbares, dass David für den Herrn kostbar ist. Er ist kostbar in seinem Bündel eingeschlossen. Auch in dieser Not, die er hier erlebt, darf David wissen, und genau das wird uns auch hier zugesprochen, wir sind im Bündel des Lebens verschnürt. Du bist sicher bei Gott. Er trägt die Verantwortung für dich und du darfst dich loslassen und abgeben in seine Hände. Daran erinnert Abigail David an dieser Stelle. Und für uns ist das Fundament der Wahrheit. Egal, wie stark wir von außen angefochten werden, wir dürfen uns daran erinnern, wer wir für Jesus sind. Er ist unser guter Hirte und in seinem Bündel sind wir fest eingeschlossen. Und er trägt die Verantwortung für uns als sein Schaf, das in seinem Bündel des Lebens fest verwahrt ist. Und er ist kein Verräter. Was wäre er für eine Art von Hirte, der sich dann, wenn wir angefochten werden, wenn wir angegriffen werden, nicht vor uns stellt, nicht wirkt, um uns bei sich zu halten? Das ist Jesus für uns. Und das dockt bei David voll an. Er versteht dieses Bild. Er öffnet sich dem Wirken Gottes in sein Leben hinein. Da sagte David zu Abigail: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er hat dafür gesorgt, dass du mir heute begegnet bist. Gelobt sei deine Klugheit. Du sollst gesegnet sein, weil du mich heute vor Schuld bewahrt hast. So habe ich kein Blut vergossen und mich nicht mit eigener Hand gerecht. Doch da schwöre ich dir beim Leben des Herrn, David geht so weit und sagt, hey, sei dir sicher, das war keine leere Drohung. Das schwöre ich dir beim Leben des Herrn, bei dem Gott Israels, David ist immer noch wütend, bei dem Gott Israels, der mich daran gehindert hat, dir etwas Böses anzutun. Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, hätte ich keinen von Nabals Leuten am Leben gelassen. Noch vor Anbruch des Tages hätte ich sie alle getötet, die da wie Hunde an die Wand pissen. Da nahm David die Gaben an, die Abigail ihm mitgebracht hatte, und sagte zu ihr: Nun geh in Frieden nach Hause. Ich habe auf dich gehört und deine Bitte erfüllt. David reagiert darauf. Und vielleicht bleibt am Schluss noch mal eine Frage offen. Und gerade auch in dieser Intensität der Worte, die David hier ausspricht, wird uns vielleicht bewusst, dass das eben nicht diese leere Drohung war, ein Szenario, das David einfach mit dem David Angst machen wollte. Das war sein fester Plan. Und er ist immer noch wütend. Und David hätte sie, diese Frau in dieser Situation, wer so getroffen worden ist, nichts hätte ihn daran gehindert, sie zur Seite zu stoßen und seinen Plan auszuführen. Und vielleicht hilft uns auch da nochmal, warum hat sich David in dieser Situation davon abhalten lassen? Warum hat er sich dem Wirken Gottes geöffnet, das ihn davon abgehalten hat, in dieser Schuld, wo er kurz davor war, Schuld zu begehen, auch diese Tat auszuführen? Womit könnte das möglicherweise zu tun haben? Und ich denke, dass das Geheimnis darin liegt, in diesem Bild, das Jesus gebraucht hat, vom Weinstock und der Rebe. David war mit seinem Herrn verbunden. Er war die Rebe, die am Weinstock hing. Und in dieser Situation, als er dabei war, Schuld auf sich zu laden, war er immer noch am Weinstock. Und so konnte er sich öffnen, sensibel sein, als Gott zu ihm geredet hat, als Gott ihn da gewirkt hat, um Umstände um ihn herum inszeniert hat, die ihn davon abhalten sollen, jetzt in Schuld auf sich zu laden, die furchtbar gewesen wäre. Davids Geheimnis war, dass er mit dem Weinstock verbunden war. Und das ist letztlich auch das, was Gottes Anliegen, Gottes Herzensanliegen für uns, dass wir mit dem Weinstock verbunden bleiben. Und das gilt auch für uns da, wo wir uns in Situationen wiederfinden, in denen unsere Geduld strapaziert wird, in denen wir uns übergangen fühlen oder schlicht und einfach missverstanden, wo wir verletzt werden, ist es wichtig, dass wir immer noch die Stimme von Jesus hören und nicht an ihr vorbeigehen. Und Gott steht dann zu seinem Wort. Und mit diesen zwei Gedanken möchte ich mit euch nochmal durchgehen. Zwei Gedanken, die auch zeigen, wie wunderbar dann Gott wirkt. Gott, wenn wir uns dem Reden Gottes öffnen, wenn wir uns auf sein Wirken einlassen, dann wird Gott uns nicht im Stich lassen. Er führt seine Sache zu Ende. Und das macht er auch hier. Er führt die Sache, die er angefangen hat, zu Ende. Ab Vers 36, als Abigail zu Nabal nach Hause kam, feierte der gerade ein ausgelassenes Fest. Es war ein Fest wie bei einem König, dieser Mann war reich. Nabal war in bester Stimmung und schwer betrunken. Darum erzählte sie ihm nichts bis zum anderen Tag. Am nächsten Morgen aber, als er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, erzählte ihm seine Frau die ganze Geschichte. Da erlitt Nabal einen Schlaganfall und lag regungslos da wie ein Stein. Nach weiteren 10 Tagen ließ der Herr ihn sterben. Er hatte, und als David hörte, dass Nabal gestorben war, sagte er, gelobt sei der Herr. Er hat diese Angelegenheit für mich zu Ende geführt und Nabal für seine Unverschämtheit bestraft. Dadurch hat er seinen Knecht vor Schuld bewahrt, denn das Böse, das Nabal tat, hat der Herr auf ihn zurückfallen lassen. In Römer 12, Vers 19 ist Gottes Auftrag an uns formuliert. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben. Das war der Auftrag an David, das ist der Auftrag, der uns gilt. Und du darfst dir einer Sache sicher sein. So wie Gott an diesem Unrecht, das David hier erfahren hat, nicht vorbeigegangen ist, so geht Gott auch nicht an dem Unrecht vorbei, das dich trifft. Vielleicht geschieht das nicht so, zum Glück nicht so, dass Gott so unmittelbar und hart bei dem wirkt, der dir Unrecht getan hat. Aber du darfst dir sicher sein, und das sagt uns auch Römer 12, Vers 19 zu, du darfst dir sicher sein, dass Gott an dem Unrecht, das dich trifft, nicht vorübergehen wird. Er, der gute Hirte, wird von dem, der dir Unrecht tut, Rechenschaft fordern. Nach seiner Weisheit, nach seinem Weg. Und wenn das geschieht, wenn wir erfahren dürfen, wie Gott das Unrecht ausgleicht, das uns geschehen wird, dann führt das immer zur Anbetung. Hier bei David, gelobt sei Gott, der Herr, er hat diese Angelegenheit für mich zu Ende gebracht. Gelobt sei der Herr, er hat diese Angelegenheit für mich zu Ende gebracht. Gott führt, wenn Gott etwas angefangen hat in deinem Leben, in unserem Leben, er wird das zu Ende führen. Wichtig ist, dass wir bei ihm bleiben, mit ihm verbunden sind, dass wir die Rebe sind, die an ihm hängt. Und dann wird er das tun, was er vorbereitet hat. Diese Geschichte endet mit einem Happy End, wenn man das so sagen darf. Ihr wisst wahrscheinlich, wie es weitergeht. Wenn Gott Menschen gebraucht, durch die er in dein Leben hineinwirkt, setzt er immer auch seinen Plan für die Menschen, die dich begleiten, um. In dieser Situation ist es Abigail und die scheint nicht glücklich gewesen zu sein. Also dieser Mann, der muss furchtbar gewesen sein. Und irgendwo führt auch Gott ihr Leben und lässt sie irgendwo ankommen. Wir erfahren nicht viel mehr über sie, nur dass es doch auch für sie in einem Happy End endet. Daraufhin schickte David Boten zu Abigail und ließ sie ausrichten, dass er sie heiraten wolle. Vielleicht in der damaligen Zeit relativ kompakt, kann für den einen oder anderen von uns auch ansprechend sein, faszinierend. Die Boten Davids kamen also zu Abigail nach Karmel und sagten zu ihr, David hat uns zu dir geschickt, er möchte dich zur Frau nehmen.
Da stand sie auf, verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde und sagte, hier ist deine Magd. Sie ist ja nur eine Sklavin, die dazu da ist, den Knechten meines Herrn die Füße zu waschen. Dann machte sich Abigail schnell auf den Weg, sie setzte sich auf ihren Esel und ihre 5 Dienerinnen folgten ihr. Sie ritt den Boten hinterher und wurde Davids Frau. Gott wirkt im Hintergrund, in den Umständen. Er vergisst dich nicht, er vergisst uns nicht, er vergisst nicht die, durch die er in dein Leben hineingewirkt hat. Und das ist etwas Wunderbares. Gelobt sei der Herr, er hat diese Angelegenheit für mich zu Ende geführt. Ich wünsche dir das, diese Faszination und diesen Lobpreis, dass du den immer wieder erfährst, wenn du an der Seite stehst und einen Schritt zurücktreten kannst und genau diese Worte sprechen darfst über Situationen, die es in deinem Leben gegeben hat. Gelobt sei der Herr. Er hat diese Angelegenheit für mich zu Ende geführt. Er tut es immer und immer wieder. Und ganz zuletzt bleibt eine einzige Frage. Ey, haben wir uns vom Herrn, von dem guten Hirten Jesus, in sein Bündel des Lebens einschließen lassen, hineintun lassen? Vielleicht stehen wir noch abseits. Vielleicht haben wir viel von ihm gehört. Vielleicht wissen wir, dass das dran wäre. Was fehlt, ist dieser eine Schritt zu Jesus zu gehen und sagen, jawohl, Herr, hier bin ich. Mach mich zu einem Stein in deinem Bündel des Lebens. Und dann wird dein Leben die Wiedergeburt erfahren. Dann wird dein Leben eine ganz andere Realität erfahren, die nicht mehr von Umständen bewirkt wird, das nicht mehr von Umständen beherrscht wird, sondern von dem Wirken des guten Hirten Jesus in dein Leben hinein. Gelobt sei sein hochheiliger Name.